fürchte dich nicht an der Hand unseres Gottes, an der Hand des Herrn Jesus. So ist die Überschrift über unsere ganzen Tagung. Fürchte dich nicht, denn unser Gott kann trösten. In der Bibel heißt es, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist viel. Aber die Hand unseres Gottes kann noch mehr, nicht nur trösten. Von Matthias Claudius stammt das Wort: Wer ohne Christus leben will, muss sehen, wie er ohne ihn auskommt. Ich und du, sagt er seinem Freund Andres, können das nicht. Wir brauchen jemand, der uns hebe und halte. Und wenn es zum Sterben geht, die Hand unter unseren Kopf legt und wissen lässt, ich bin sein. Das ist noch mehr als trösten, eine Hand, die hebt und hält und uns bis ins Sterben hinein festhält. Es ist uns in den Evangelien berichtet, dass die Jünger unseres Herrn Jesus einmal allein auf dem Galiläischen Meer unterwegs waren. Und dann ist nachts ein Sturm eingefallen, die Wellen waren aufgewühlt. Und als Jesus sie sah, Notleiden in den Wellen. Und so, Herr Jesus hat seine Leute gesehen, noch auf Distanz, kam er zu ihnen. Und als er zum Schiff kam, schrien sie vor Furcht, denn sie meinten, sie sähen ein Gespenst, ein Klabautermann. Und Jesus sagt, ich bin's doch, fürchtet euch nicht. Da hat Petrus gesagt, wenn du's wirklich bist, dann gibt's ein Kennzeichen, dann sag doch mal, komm. Das war das untrügliche Wort, das Jesus so oft gesagt hat, komm, folge mir nach, komm. Sag doch mal, komm, dann merke ich, dass du's bist und nicht ein Gespenst. Und Jesus sagt, komm. Der Petrus steigt über Bord und geht auf den Wellen, Schritte auf Jesus zu. Und dann, als er eine große Welle kommen sieht, da erschrickt er, geht unter und ruft noch, Herr, hilf mir. Und Jesus ergriff seine Hand. Da wissen Sie, was die Hand Jesu ist. Nicht bloß trösten, uns nahe sein, nicht nur die Hand unter den Kopf legen, wenn wir sterben, sondern der uns ergreift, der uns packt und nicht loslässt. Und davon spricht schon das Prophetenwort im Auftrag Gottes gesprochen aus Jesaja 49, das heute Abend ein bisschen viel verlangt. Selbst in Israel ist der Sabbat jetzt vorbei, gell? Und bei uns ist Samstag Abendstille. Und jetzt wollen wir auf dieses Wort hören, auf dieses tröstliche Wort Jesaja 49, Vers 10. Gott spricht zu den Gefangenen, zu den Elenden, zu den Unterdrückten. Sie werden weder hungern noch dürsten. Sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und an die Wasserquellen leiten. Das sind nun drei biblische Grundbegriffe dicht beieinander, die unser Herz bewegen können. Führen und leiten. Psalm 23, er führet mich auf rechter Straße. Er leitet mich nach seinem Rat. Fällt Ihnen sonst noch ein Wort ein? Er wird mich mit seinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten, spricht Gott. Dennoch bleibe ich stets an dir, Psalm 73, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Der Jesus hat das aufgenommen. Ich bin der gute Hirte. Ich will die Schafe herausführen. Nicht bloß in sichere Ställe, sondern ich will sie herausführen auf die frische Weide. Führen und leiten. Biblische Stichworte bis hin zu Offenbarung 7. Da ist das aufgenommen von denen, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Sie wird nicht mehr Hunger noch dürsten. Es wird auf ihnen auch nicht Lasten, Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron, der Herr Jesus, wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Offenbarung 7. Führen und leiten. Biblische Grundbegriffe. Ihr Erbarmer wird sie führen und leiten. Ich habe eigentlich einen kleinen Test mit Ihnen vor heute. Heute Abend, dass Sie merken, wie viele Lieder der wohlvertrauten Choräle auf dies Erbarmen unseres Gottes gestimmt sind. Jetzt summe ich einfach, meine Frau erschrickt wahrscheinlich, weil ich so unmusikalisch bin, und Sie kriegen raus, welches Lied das ist. Da, 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 da. Sind Sie drauf? Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Aus dem Lied, o Haupt voll Blut und Wunden. Gell? Da, 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 da. Herr, erbarme dich auf uns, komme Herr dein Segen. Vielleicht jetzt wird es schwieriger. Da, 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 da. Ja, ein Lied, das bis in die Usambara-Berge von Afrika getragen wurde durch die Missionare. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Erbarmung ist und weiter nichts. Gott, der du reich bist an Erbarmen, reiß dein Erbarmen nicht von mir. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es endlich stille. Also Sie merken, wie viele, vielleicht kommen Sie auf viel mehr, Lieder auf den Erbarmer gestimmt sind. Uns ist erstaunlich, eigentlich, wir Theologen müssen ja immer auch beweisen, dass wir mal Hebräisch und Griechisch gelernt haben. Deshalb sagen wir meist, im Urtext steht hier ein Wort, nicht? Und so zeigen unsere ganze Weisheit. Aber jetzt muss ich es wirklich mal sagen, im Urtext steht eigentlich gar nicht ein Titel, ein Begriff, ein Name, sondern erbarmend wird sie, steht das Verb. Dass wir merken, das ist nicht bloß ein Name, ein Begriff, ein Titel, sondern ein Handeln Gottes, eine Tätigkeit. Dass Gott sich herabneigt zu den Elenden, Jesaja 49, sind die Gefangenen, die Verachteten, die Vergessenen der Weltgeschichte. Der verlorene Haufe. Zweiten Weltkrieg, und wir denken jetzt am Vorabend des Jubiläums, dass der erste, Zweite Weltkrieg begonnen ist, ja dran, an diesen furchtbaren Zweiten Weltkrieg. Und viele Soldaten, wenn sie im Kessel von Demjansk waren oder eingekesselt auf der Krim oder erst recht in Stalingrad, konnten sagen, wir sind ein verlorener Haufe. Unsere Führung lässt uns im Stich. Der Erbarmer neigt sich besonders zu den Verlorenen. Ihr seid kein verlorener Haufe. Ich kenne euch. Es geht quer durch im Alten Testament, ob das der Josef ist, der vergessen war von den Seinen, im Neuen Testament der Zöllner Zachäus, verachtet von denen in Jericho. Der Jesus sieht ihn, versteckt hinter den Blättern des Maulbeerbaums, der verachtete kleine Zachäus. Das erbarmende Handeln Gottes. Er sieht Ja, auch vorher haben wir gehört, wie seine Jünger sich abplagten auf den Wellen, mitten in der Nacht im Sturm. Und Jesus sah sie. Und es jammerte ihn. Und er erbarmt sich seiner Leute, die gehören zu ihm. Er schämt sich nicht. Auch dies Gefangenenhäufleins in Babel, das er doch Israel gestraft. Ihr wolltet mich nicht hören. Ihr habt mir den Rücken zugewandt durch Jahrzehnte, durch Jahrhunderte. Und jetzt wende ich euch den Rücken zu. Und dann kam die babylonische Gefangenschaft. Und da hätte ja Gott sagen können, jetzt habt ihr's. Jetzt seht ihr, wohin ihr kommt ohne mich. Nein, er erbarmt sich seiner Elenden. Das, was wir gestern Abend gehört haben, von der Frau, die einst dem Herrn Jesus gehören wollte und dann durch die Philosophie sich abgewandt hat, ist doch Hoffnung beim erbarmenden Gott, dass er auch Leute von den Umwegen, selbst wenn sie ferne sind, holt. Königliches Handeln, wenn ein Herrscher im Altertum eine Stadt erobert hat und als Triumphator eingezogen ist durch die Straßen der Stadt, dann haben die Besiegten gerufen, Kyrie eleison, ein Wort, das wir vielleicht von Liturgie kennen, Herr, erbarme dich. So wie es die Blinden und Lahmen zu Herrn Jesus gerufen haben, du Sohn Davids, erbarme dich, eleison, erbarm dich über uns. Und es war königliche Gnade, dass er sein Zepter über ihnen ausgestreckt hat. So wie der König Ahasverus über der Esther, die eigentlich doch gar keinen Zutritt hatte zum König, das Zepter ausreckte. Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Königliches Handeln. Bei den Sprüchen heißt es einmal, Fürsten sollen fürstliche Gedanken haben. Die fürstliche Souveränität unseres Herrn Jesus, dass er sich seiner Elenden erbarmt und die Elenden leitet zu den Wasserquellen. Er kann seine Hand ausstrecken, zugreifen, halten und führen. Jesaja 40, zu dem Volk Israel, das gezweifelt hat, der Herr hat meinen vergessen. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen. Siehe, da ist euer Gott. Und dann steht Jesaja 40, er wird die Lämmer im Bauch seines Gewandes tragen, gesichert, und die Mutterschafe führen. Das hat mal ein Seelsorger gesagt, wenn er die Mutterschafe führt, dann gehen die Lämmer hintendrein. Unser Gott ist noch größer, er führt die Mutterschafe und birgt die schwachen, kleinen Lämmer. So ist Gott, Jesaja 40, so ist unser Gott. In seiner Hand bergend und führend, zupackend. Ist ja ein schöpferisches Handeln, wenn seine Hand eingreift. Wie oft heißt es in den Psalmen, schaut die Werke seiner Hände, die ganze Schöpfung, seine Hand geschaffen. Ehe ich durch deine Hand gemacht, so hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Die schöpferische Hand Gottes, Gott beginnt ein neues Kapitel. Jetzt übersetzen Sie es für Ihr Leben. Wenn wir meinen, das meiste unseres Lebens sei gelebt, und wahrscheinlich ist es rein jahresmäßig so, Gott kann auch noch im hohen Alter ein neues Kapitel aufschlagen über Ohnmächtigen. Das Werk seiner Hände, eine Neuschöpfung, er kann was beginnen. Und kann seine Leute führen zu den Wasserquellen. Jetzt würde ich am liebsten mit Ihnen einige dieser biblischen Wassergeschichten durchgehen. Da spielen die Wasserquellen so eine Rolle, als Israel sich lagerte in der Wüste. Er spaltete den Fels, dass plötzlich Wasser herauskam, was selbst der Mose nicht für möglich hielt. Sie lagerten sich in Raphidim, da waren 70 Palmbäume und Quellen. Wassergeschichten der Bibel. Die Hagar von ihrer Frau Sarah, verstoßen von ihrer Chefin, in der Wüste mit ihrem Sohn Ismael, am Verdursten. Ich kann nicht sehen, des Knaben sterben. Da öffnete Gott vor ihr eine Quelle. Und sie nannte die Quelle den Brunnen. Der Herr sieht mich, der sieht mein Elend und öffnet für meinen Sohn und mich eine Wasserquelle. Die Aksa, Frau des Othniel, die als Morgengabe wunderbare Äcker bekommen hat, aber dann plötzlich merkte, da fehlt das Wasser, da verdorrt alles. Und sie begegnet ihrem Vater, dem alten Kaleb, und er sagt, was ist dir, meine Tochter? Sagt sie, du hast uns Mittagsland gegeben, das gut in der Sonne liegt, aber keine Quellen. Da gab er ihr Quellen oben und unten. Ein Bild für den himmlischen Vater, wenn wir sagen, mein Leben ist verdorrt, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht. Vater, ich bin am Ende. Da gab er ihr Quellen. Er würde sie führen zu lebendigen Wasserquellen. David, als er mit seinen Männern in der Wüste war, verfolgt von Saul, gejagt wie ein Floh, so heißt es in den Psalmen. Da dürstet ihn in der Wüste. Ach, zu Hause in Bethlehem, in dem Brunnen in Bethlehem, da gibt's frischen Wasser. Wie habe ich Durst nach dem Heimatwasser? Und da gingen drei seiner Getreuen durch die feindlichen Heere und Heerscharen hindurch nach Bethlehem und bringen dem David in ihrem Helm frisches Wasser. Und er goss es aus vor dem Herrn, er wollte es nicht trinken, das so unter Lebensgefahr geholt war. Aber dann im Psalm 110 steht das Wort, das so schwer verständlich ist. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Am Schluss heißt es, er wird trinken vom Bach am Weg. Da brauche ich nicht durch die Feinde bis nach Bethlehem, da brauche ich nicht meine Getreuen, sondern mein Gott wird parallel an meinem Weg, wird sprudeln, die Wasserquellen. Gott versorgt mich, dass ich nicht dürsten muss. Der Elia, der für Gott geeifert hat, Herr, habe für dich geeifert und ich bin allein übrig geblieben. Es ist genug. Nimm meine Seele, ich kann nicht mehr. Over. Da kam ein Engel und stärkte ihn. Steh auf, iss, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und da ist ein Krug mit Wasser. In Kraft dieser Speise geht Elia bis an den Berg Horeb. Wassergeschichten. Gott erquickt seine Leute. Und auch unseren Herrn Jesus. Da kam ein Engel und stärkte ihn, da als sein Schweiß geflossen ist wie Blutstropfen. Die Stärkungen unseres Gottes, auf die selbst unser Herr Jesus nicht verzichten wollte und nicht verzichten musste. Verstehen Sie, da ist das plötzlich erfüllt, was der Prophet im Auftrag Gottes gesagt hat über die Elenden. Der Herr Jesus, der sich krümmte unter der Last unserer Schuld. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod und es kam ein Engel und stärkte ihn. Er wird die Elenden führen und leiten, zu den Wasserquellen. Der erbarmende Gott. Nun können Sie ja sagen, das ist alles schön, was du uns erzählst aus der Bibel. Wie sieht denn das heute in unserer Welt aus, dass Gott leitet? Oh ja, das kann man erfahren. Englischen das schöne Lied He leads me, he leads me with his both hands. He leads me. Er führt mich mit beiden Händen. Er packt mich und führt mich. Nicht bloß so ein bisschen mit dem kleinen Finger, wie ich meine Enkel einst geführt habe. Mit beiden Händen, komm. Wie ein Bergführer, der sagt, komm die nächste Stufe. Martin Luther, wenn man ihn gefragt hat, wie bist du denn dazu gekommen? Und wenn er selbst angefochten war von der Frage, ob er nicht die ganze mittelalterliche Kirche durcheinander gebracht hat, konnte sagen, ich bin geführt worden wie ein blinder Gaul. Ist doch nicht meine Erfindung gewesen, die Reformation. So, ich bin geführt worden, von einem Schritt zum anderen. Ich wollte eigentlich doch am Anfang bloß den Papst überzeugen, dass das mit dem Tetzel nicht richtig ist. Und dann bin ich Schritt um Schritt zur Erkenntnis des Evangeliums gekommen, dass Gott Sünder gerecht macht. Da ging es nicht mehr um Tetzel und Ablass, sondern um ihn, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Mein Sünd ist schwer und übergroß und treuet mich von Herzen. Gott macht den, der glaubt, gerecht. Gott führte mich wie einen blinden Gaul zu dieser Erkenntnis. Und davon konnte er dann von dieser Wasserquelle reden. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend ohne Maßen. Er dachte an seine Barmherzigkeit. Er wollte mir helfen lassen. Er wandte zu mir sein Vaterherz. War bei ihm für wahr kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten. Er sprach zu mir, halt dich an mich, der Herr Jesus. Es soll dir jetzt gelingen. Ich gebe mich selber ganz für dich. Luther hat erkannt, konnte davon reden. Davon hat er gelebt und konnte das weitersagen. Der Herr führt zu den Wasserquellen. Er führt. Wir dürfen ja, meine Frau und ich, seit 14 Jahren unseren Ruhestand in Korntal zubringen. Da sind auf dem Friedhof, neulich hat sogar frontal die Fernsehsendung das kritisch aufgenommen, die Gräber der Missionspioniere. Unterhalb der Akademie für Weltmission, Krapf. Fast 5 Jahrzehnte im Dienst der Mission. Gut, er hat den Mount Kenia als erster Europäer gesehen. Aber er war Missionar geworden, damit arme Seelen in Afrika das Heil gewinnen. Und als die Basler Mission die Parole ausgegeben hat, in Afrika ist nichts mehr zu holen, wir haben uns in Äthiopien blutige Köpfe geholt, in Sierra Leone, wir müssen unser ganzes Gewicht auf Indien verlegen, da hat dieser Krapf die Parole ausgegeben, Ostafrika, vergesst uns Ostafrika nicht, obwohl er keinen einzigen taufen konnte. Und vor 4 Wochen war eine Delegation aus Ostafrika in Korntal und hat beinahe eine Stunde lang am Grab von Krapf und seinem Gefährten Rebmann Choräle gesungen und gebetet, dass Gott diese Missionare trotz scheinbaren Misserfolgs festgehalten hat, sie nach Ostafrika geführt hat, dort festgehalten hat. Er führt mich. Und heute haben wir vielleicht neben Indonesien die lebendigste Christenheit. Kenia, Uganda, Tansania, Ruanda, Burundi, Ostafrika. Er führt mich. Ja, wie kam es dazu? Der Gefährte Rebmann, der konnte noch einen verkrüppelten Afrikaner, den im Ringe, taufen. Aber als er mit 52 Jahren beinahe erblindet, ein menschliches Wrack nach Europa ging, stand eine Gemeinde da in Mombasa und in Pia Rambai. Wie denn? Die Engländer hatten es unternommen, die englischen Evangelikalen, die vielgeschmähten Evangelikalen, dass sie gegen die Sklaverei plötzlich aufgetreten sind. Habe ein Gesetz erlassen, dass sogar englische Kriegsschiffe, die Sklavenschiffe kapern dürfen, um die Sklaven zu befreien. Und auf dem Indischen Ozean haben die englischen Kriegsschiffe solche arabischen Sklavenschiffe aufgebracht und die Erwachsenen wieder zurückgebracht nach Ostafrika in ihre Heimat. Aber die Kinder, wohin sollte man die bringen? Die konnten nicht sagen, woher sie stammen, wem sie gehören. Und da haben die Engländer gesagt, dann bringen wir sie nach Bombay, da gibt es einen Missionar Isenberg, vielleicht kann der etwas mit anfangen. Das war ein gescheiterter Missionar, in Äthiopien gescheitert, krank, schwach. Seine Missionsgesellschaft hat gesagt, gib in Bombay eine Zeitung heraus, das ist so ein bisschen eine Beschäftigung für dich. Und jetzt bringen die Engländer ihm diese afrikanischen Sklavenkinder. Und er baut 27 Heime auf für Burschen und Mädchen, Lebensarbeit. Und viele von denen haben Handwerk gelernt, sind Christen geworden und als sie erwachsen waren, da wurden sie auf ihren eigenen Wunsch hin zurückgeschickt in ihre ehemalige Heimat Ostafrika. Und als sie zum ersten Mal einen Choral angestimmt haben, in der Swahili-Sprache, die eigentlich Rebmann erforscht hat, da sind dem halbblinden Rebmann die Tränen heruntergelaufen. Nicht vergeblich. Der Plan Gottes, der uns geführt hat, den Krapf und mich, und wir dachten, wir sind in die Irre gelaufen. Wir wollten doch nicht Berge entdecken, nicht geografische Entdeckungen machen. Wir wollten etwas für den Herrn Jesus tun. Und der Isenberg hat gemeint, es war alles umsonst. Und plötzlich geht der Plan Gottes zusammen bei allen dreien. Er führt. Vor 4 Wochen waren meine Frau und ich eingeladen beim 80. Geburtstag von Edwin Kelm, dem Bundesvorsitzenden der Bessarabiendeutschen, langjähriges Mitglied unserer württembergischen Synode, aktiv auch bei den bessarabischen Gemeinschaften. Die waren ja 1941 umgesiedelt worden, mit der deutschen Armee zurück. Und sie kamen dann im Wartegau in Höfe, die vorher Polen gehört haben. Edwin Kelm sagt, er war damals 14 Jahre alt, wir kamen in Betten, die noch warm waren. Die Polen hat man vertrieben und sie durften in die Höfe. Und dann, als 1944 die russische Armee kam, ging es auf den Treck wieder vom Wartegau in Richtung Westen. Und der Edwin hat erlebt, 14 Jahre alt, wie sein Vater vorne von der Deichselstange vor dem Treck der Pferde von polnischen Partisanen erschossen wurde. Und einer dieser Partisanen sagt, lauf, Junge. Dann ist er in die Wälder, halb verhungert. Nach 2 Tagen hat er ein Licht gesehen in einem Haus. Eine polnische Bäuerin hat ihn aufgenommen, ihm eine Suppe gegeben und Brot. Und hat er gesagt, wenn ich noch einmal davon komme, will ich etwas für die Versöhnung der Völker tun. Denn am 1. September ist deutsche Armee in Polen einmarschiert. Bloß, dass wir das im Hintergrund haben. Dass einer, der so viel Furchtbares erlebt hat, ich will was für die Versöhnung tun. Sie haben dann als Flüchtlinge diese vaterlose Familie in Möglingen bei Ludwigsburg gelebt, in einem Pferdestall. Und der erste Besuch, der ihnen, den Flüchtlingen, zuteil wurde, war unser späterer Landesposaunenwart Mergenthaler, damals Jungenschaftsleiter in Möglingen, der den Edwin eingeladen hat in den CVJM. Das sei der Weg gewesen hinein zu Jesus. Und dann ist er mit 17 nach Amerika, Kanada gegangen, ganz in den Norden, wo die großen Uranlager, Uranvorkommen sind. und hat als Maurer dort 4 Jahre gearbeitet und so viel Geld verdient, dass er zu Hause der Mutter und den Geschwistern ein Haus bauen konnte und einen Betrieb aufbauen als Bauunternehmer und die Bessarabischen Gemeinschaften, das Heim in Schorndorf und 27 Kirchen im ehemaligen Bessarabien, verlassene, zerstörte Kirchen und Gemeindehäuser, die er den baptistischen Gemeinden zur Verfügung stellte oder orthodoxen Gemeinden. Wir waren noch dabei, als er den Ehrendoktor von Moldawien bekam für seine Verdienste. Ein Leben voll von Führungen Gottes, mitten in den Schrecken des Krieges. Führungen. Wahrscheinlich könnten Sie alle aus Ihrem Leben von Führungen erzählen. Ich habe gerade die Lektüre abgeschlossen von der Lebensbeschreibung von Paul Schneider, dem Märtyrer der bekennenden Kirche, Pfarrer auf dem Hunsrück. Als der Ortsgruppenleiter am Grab eines Hitlerjungen gesagt hat, er ist nun im Sturm von Horst Wessel, das war der führende SA-Mann, hat er als Pfarrer gesagt, es gibt im Himmel keinen Sturm Horst Wessel, sondern man gehört Jesus oder sonst niemand. Und da hat die Verfolgung begonnen. Er hat das nicht zurückgenommen. Er war eigentlich ein liberaler Theologe gewesen, der gesagt hat, ich weiß nicht, mit den Wundergeschichten des Neuen Testaments anfangen soll, ob es Beten einen Wert hat. Und dann über dem Martyrium ist er zu Jesus geführt worden, der mal gesagt hat, wer von diesem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, es wird in ihm eine Quelle des lebendigen Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und noch im Konzentrationslager Buchenwald, noch im Bunker, fast zu Tode geprügelt, hat er durchs Zellenfenster sich hochgehangelt und hinausgeschrien zu den Tausenden auf dem Appellplatz, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und durch die ganze schauerliche Geschichte wird deutlich, da ist die Führung unseres Herrn Jesus dahinter, aus der liberalen Theologie heraus zu einem lebendigen Jesusglauben und zu einem Zeugnis, das sich nicht tot machen lässt. Er führt seine Leute. Nicht bloß immer heilsam, wie wir bei dem Paul Schneider sehen. Es kann auch eine Führung ins Martyrium sein. So wie schon 1918 bei jenem Märtyrer Traugott Hahn, den die Bolschewisten in Dorpat inhaftiert haben, als Christen. Und am Tag vor der Erschießung hat man dem feingliedrigen Theologieprofessor Traugott Hahn zugemutet, dass er morgens den übel riechenden, überschwappenden Koteimer hinaustragen mussten aus der Zelle, in der 40 Gefangene waren. Und als der orthodoxe Priester Plotin gesehen hat, wie es den Professor ekelt, hat er nur gesagt, Rada Christi, um Christi willen. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, Römer 8, um seinetwillen, weil wir ihm gehören. Er führt auch ins Martyrium. Jesus, Sie können Johannes 21 nachlesen, Petrus, als du jung warst, gürtest du selbst und führtest du, wohin du willst. Aber jetzt wird dich ein anderer führen und leiten, dorthin, wo du gar nicht willst. Das gibt's auch, diese Führung. Und trotzdem erlebt, er ist da, es ist seine Führung. Führen. Ja. Sie können heute fragen, wo habe ich es erlebt? Gestern Abend, als ich hinten saß, habe ich gemerkt, als unser lieber Bruder 2 Geschichten aus seinem Leben erzählte, von Wildbad auf der Kanzel mit dem Weinen und wie er seinen Kopf in Worms hingeschlagen hat, ist plötzlich bei Ihnen die Köpfe hochgegangen, waren Sie noch am Abend hellwach. Deshalb lassen Sie mich einfach ein paar Geschichten erzählen. so wie ich es erlebt habe mit dem Führen und Leiten. Zum ersten Mal bewusst, es hat mich einfach getrieben in meiner Gemeinde Schorndorf, unseren ehemaligen Küster, den Mesner Bertele, zu besuchen. Und als ich zu ihm hineinkam ins Haus, hat er gesagt, hat er es Ihnen gesagt? Ja, wer? Hat er Jesus? Vor halbe Stunde war die Frau Doktor da und hat gesagt, ich habe Schwerkrebs, ich muss sofort ins Krankenhaus. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, ich habe gar keine Zeit mehr zu telefonieren, schick doch das Chefbuch. Geführt, weil die Verbindung über Jesus besser klappt als über Telefunken. Vor ein paar Wochen, als einem treuen Freund in der Nacht plötzlich seine Frau verstorben war, wusste um seine Sorgen und wollte ihm am Morgen einen Gruß in den Briefkasten werfen. Aber er hat zum Fenster rausgerufen, komm doch rauf, vorhin ist meine Frau gestorben. Da war ich getrieben dazu, jetzt musst du zum Wolfgang. Das ist doch wunderbar. Wir Pfarrer leiden darunter, dass wir gar nicht all die Besuche machen können, wo es Menschen erwarten, aber dass man sagen kann, jetzt Herr Jesus, führ du mich dorthin, wo es am nötigsten ist, wo du mich brauchst. Und das geht nicht bloß bei Pfarrern so, sondern lassen Sie sich doch sagen in der Führung, Herr, zeig mir, wem ich heute einen Brief schreiben soll, wem ich anrufen soll, geführt bis hin in diese Dinge des Tröstens. Aber es heißt ja, er führt sie nicht bloß im Leben, auch zu den Wasserquellen. Am letzten Donnerstag, ich muss offen so bekennen, habe ich gedacht, jetzt muss ich mal endlich meinen Körper wieder stählen, bevor ich nach Langensteinbacher Höhe gehe. Und habe eine große Wanderung von Korntal nach Stuttgart gemacht, durch die Wälder, und war abends rechtschaffen müde. Und am Abend war die kleine hanische Gemeinschaft, die auf den Gründer Michael Hahn zurückgeht, zu der ich eigentlich, wenn ich kann, hingehe. Soll ich hingehen? Ja, ich bin gegangen. Und als ich zurückkam, hat meine Frau gesagt, hat dich die Stunde so munter gemacht. Es war echt gar nichts Besonderes. Nicht, dass die Auslegungen fantastisch waren. Es war eine übliche Stunde, aber Gott kann die Gemeinschaft seiner Leute segnen, dass das eine Wasserquelle wird. Selbst am Tag, wenn man körperlich und seelisch eigentlich am Ende ist. Und sich selber gar nicht bewusst macht. Meine Frau hat es gemerkt, dass da nicht bloß der Adrenalinspiegel gestiegen war, sondern dass ich wieder munter war. Halten Sie sich auch zu den örtlichen Kreisen und Gemeinschaften. Lass sich führen zu den Wasserquellen. Am Anfang meines geistlichen Lebens, gut, da haben viele mitgewirkt, Patentanten und Großeltern und eigenen Eltern und die Heimatgemeinde. Aber eines Tages ich war im Abiturjahr, ein Verwandter gesagt, komm mit, wir haben da ein Zeltlager in Meinerzhagen, komm doch mit. Ich wollte später nochmal diesen Zeltplatz besuchen, der war längst zugewachsen, der existiert nicht mehr. Aber in meinem Leben war das ein entscheidender Punkt, dass das mir deutlich wurde, welch ein Herr, ihm zu dienen, welch ein Stand. Wenn wir seines Dienstes pflegen, lohnt er unserer schwachen Hand schwaches Werk mit reichem Segen. Wasserquelle, mitten im Wald vor meiner Zagen. Zufällig fast, hat mein Leben verändert. Dann kam das Studium in Bethel. Viele gute Vorlesungen, Begegnungen mit Menschen. Aber vielleicht das Wichtigste war, unser Griechischprofessor, eigentlich musste ich gar nicht mehr hin, weil ich das große Graecum hatte, Plötzlich hat er gesagt, ich möchte Sie auf ein vergessenes Buch hinweisen von Otto Schmitz, dem Leiter des Johanneums, Professor in der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Der hat einst seine Doktorarbeit geschrieben unter dem merkwürdigen Titel Das Jesusverhältnis des Apostels Paulus im Licht seines Genitivgebrauchs. Der Genitiv ist der Westphal, gell? Des Jesus. Komisches Ding. Aber der Paul Schmitz hat geschrieben, wenn der Paulus sagt, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes, ist im Griechischen fast noch kürzer. Alles euch, Christus des Gottes, ihr des Christus. Wir sind so eng mit Jesus verbunden. Paulus benutzt den Genitiv, den Westphal, dass er gar nicht mehr sagt, ihr gehört. Er hat euch erkauft, sondern ihr seid eng verschmolzen, ihr gehört mit ihm zusammen. Hochinteressant, eine grammatikalische Entdeckung. Und seitdem geht das mit mir, wie oft das in der Bibel auftaucht, die aber Christus angehören. Wir glauben doch nicht bloß an Jesus. Wir werden doch nicht bloß getröstet von Jesus, er ist uns nicht bloß Vorbild, sondern wir gehören ihm, so wie Christus Gott gehört. Wasserquelle. Einer meiner Onkel hat einmal geschrieben, der viel im Dienst des Herrn Jesus unterwegs war, und wenn Sie schon Tage und Nächte unterwegs sind im Dienst von Jesus, wenn Sie viel an Familienleben verzichten, und wenn Sie oft elendmüde sind, hat doch unser Gott so herrliche Stärkungen bereit, dass ich um dieser herrlichen Stärkungen willen nicht wegen der Bequemlichkeit darauf verzichten möchte. Der eigenen Bequemlichkeit will nicht auf die Stärkungen Gottes verzichten möchte. Welch ein Herr, ihm zu dienen, welch ein Stand. Er wird Sie führen zu den Wasserquellen. Auch dann, wenn wir oft meinen, wir können doch nicht noch mehr, wir werden immer wieder. Ich habe oft den Eindruck, die Mitarbeiterinnen in Gemeinden sagen, jetzt sollen wir das auch noch machen, das auch noch vorbereiten, das Mitarbeiteressen und den Brief austragen. Von uns wird so viel verlangt, wir können doch nicht mehr. Unser Herr hat auch Stärkungen bereit. Es wird Sie nicht hungern noch dürsten, er wird Sie leiten zu den Wasserquellen. Es war bei der Vorbereitung eines unserer großen Christustage, früher haben wir Gemeindetage dazu gesagt, im Stuttgarter Stadion. Da hat mein jüngster Bruder gesagt, jetzt nach all den hektischen Vorbereitungen, ich war für die ganze Organisation verantwortlich, nimm dir ein paar Tage Urlaub und geh in die Stille. Und ich sehe mich noch sitzen, schön, Garten, fast so schön wie hier in Langensteinbach, in unserem Garten hinter dem Dekanatsgebäude in Schorndorf. Eigentlich froh, ich konnte den Tag vorbereiten und plötzlich hat mich die Frage angefallen, bin ich denn würdig überhaupt? Will der Herr Jesus sich herablassen zu deinen Vorbereitungen? Du meinst, du hast alles organisiert, hast du überhaupt ihn gebraucht? Ich bin ganz große Unruhe geraten und habe dann bei Spurgeon gelesen, zu Deutsch Purgeon, dem großen englischen Erweckungsprediger, auch wenn dein Glaube so dünn ist wie ein Telefondraht, so kann das doch eine lebendige Verbindung herstellen zwischen ihm, Jesus und dir, wenn er so dünn ist wie ein Telefondraht. Da habe ich gedacht, ja, bei mir ist noch nicht mal ein Draht, sondern es sind vielleicht noch einzelne Klümpchen, Kupferklümpchen, aber keine lebendige Verbindung mehr. Ich bin so leer gefühlt. Und dann bin ich in der privaten Bibellese auf das Wort gestoßen aus dem Römerbrief. Gott macht Gottlose gerecht, bei denen der Glaube nicht mal ist wie ein Telefondraht. Dieses Wort, das war die Wasserquelle. Er macht gerecht, er nimmt es in die Hand, er ist da. Er leitet die Elenden herrlich. Letzte Geschichte. Vor ein paar Wochen, ich war eingeladen zu einem Jahresfest, 50 Jahre Gemeindehaus Simmersfeld im Schwarzwald. Ach, habe ich gedacht, warum habe ich da je zugesagt, 50 Jahre ein Gemeindehaus, was soll das? Gut, ich bin hingefahren, war ein schöner, strahlender Sonnentag, wie es morgen auch wieder einer werden wird. Und dann war ich gepackt. Gleich zu Beginn ein großer Posaunenchor aufgespielt und zu Beginn haben sie gesagt, wir verdanken unser Gemeindehaus dem Rudolf Bittner. Der hat die Idee gehabt zu unserem Gemeindehaus. Und dann ist ein Männerchor aufgetreten, der herrlich gesungen hat, fast wie die Donkosaken, und hat gesagt, das erste Lied, das wir bei Rudolf Bittner gelernt haben, war »Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Wenn es deine Sache ist, darf sie und kann sie nicht untergehen.« Und dann wurde mir plötzlich deutlich, in meinem rieselnden Gehirn hat plötzlich die Erinnerung hervorgerieselt, der Rudolf Bittner war die merkwürdige Erscheinung bei unseren großen Jugendtreffen der Nachkriegszeit, der immer sehr korrekt gekleidet im schwarzen Anzug mit einem steifen Hut wie Adenauer völlig unjugendgemäß gekommen ist. Es war ein Schneidermeister aus dem Hinterland von Danzig und ist zu einem Schneiderkurs, Zuschneidekurs nach Hildesheim gekommen. Da haben ein paar CVM-Freunde eingeladen. Und als er ging, haben sie gesagt, halte den Herrn Jesus im Herzen und suche Freunde für Jesus. Aber er hat gesagt, da bei uns in Danzig, da hat sich niemand dafür interessiert. Und dann mit einem der letzten Präme ist er nach Dänemark entflohen. Und im Internierungslager hat er gedacht, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, bevor mein Leben zu Ende ist, dass ich was für Jesus tue. Und hat junge Burschen gesammelt und einen CVM gegründet im Internierungslager. Und als er dann als Flüchtling und Neubürger nach Simmersfeld in die fremde Welt kam, hat er dort einen Jugendkreis gegründet. Und die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, sie kann nicht untergehen. Und als er gesehen hat, die Mädchen brauchen auch eine Arbeit, hat er eine junge Frau, die körperlich so schwach war, dass sie keinen Beruf lernen konnte, gesagt, du machst Mädchenarbeit. Und da entstand eine gesegnete Mädchenarbeit. Und die ganze Gemeinde da auf den Höhen des Schwarzwalds lebt heute noch von den Impulsen, dass da ein kleiner Schneidermeister, von Menschen etwas merkwürdig angesehen, sich vom Herrn zu den lebendigen Wasserquellen geführt hat und andere dazu holte, zu den lebendigen Wasserquellen, die heute noch dankbar dafür sind, dass sie es erlebt haben. Der Erbarmer führt seine armseligen Leute, die Flüchtlinge, die vergessenen Leute auf dem Schwarzwald, zu den lebendigen Wasserquellen. Er führt uns. Herr Jesus, sind viele hier, die das schon erlebt haben. Dafür danken wir dir. Lass du keinen Tag unseres Lebens, das sich dem Ende neigt, vergehen, ohne dass wir dein Führen haben. Dass wir schon jetzt dich erleben dürfen, der du Wasser des Lebens hast, das ins ewige Leben quillt. Und damit du einmal uns ewig erfahren lässt, es wird sie nicht Hunger noch dürsten, wird auf sie auch keine Hitze fallen, denn du wirst sie führen und leiten zu den lebendigen Wasserquellen. Lass das auch besonders unsere Geburtstagskinder in dem neu geschenkten Lebensjahr erfahren. Amen.